Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Pfaff, erstmal herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Danke für die Anreise aus München.
Ich danke.
Wir sprechen heute über Ihre kritische Haltung zur Bundeswehr und das aus Sicht eines Majors mittlerweile außer Dienst. Sie kamen als knapp 20-jähriger Wehrpflichtiger zum Bund, studierten dann Pädagogik und waren danach Berufssoldat bei der Bundeswehr. Also eine ganze Zeit lang. Später dann, also über 25 Jahre, am 20. März 2003, verweigerten Sie dann den Befehl. Genauer gesagt, Sie verweigerten Ihre indirekte Mitwirkung beim Irakkrieg. Mittlerweile sind Sie Vorstand im Arbeitskreis Darmstädter Signal. Also Sie sind ja auch schon pensioniert. Und das Darmstädter Signal ist ein Zusammenschluss kritischer, aktiver, aber eben auch ehemaliger Angehöriger der Bundeswehr. Erstmal, Herr Pfaff, warum hatten Sie sich damals überhaupt dafür entschieden, der Arbeit als Berufssoldat nachzugehen?
Also das lag nur an meinen Vorgesetzten. Ich hatte vorher ja ziemlich Schlechtes gehört über die Bundeswehr. Mein Bruder war vorher bei der Bundeswehr. Und auch andere Leute haben da gesagt, Vorsicht, das ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Dann habe ich mir gesagt, dann lasse ich mich doch erstmal nur als Wehrpflichtiger ganz normal einziehen und schaue mir das an. Und dann hatte ich ganz tolle Vorgesetzte, die zum Beispiel damals gesagt haben, es kommt nicht darauf an zu kämpfen, ihr sollt niemanden töten, im Gegenteil. Ihr sollt den Frieden sichern. Am besten, man bildet die Soldaten so aus, dass die Abschreckung schon funktioniert. Und selbst wenn die Abschreckung nicht funktioniert, ist es nicht Auftrag des Soldaten zu töten. Wenn Sie heute die Leute hören, die Soldaten müssen doch töten und so, alles völliger Quatsch. Die Soldaten müssen nur dafür sorgen, dass der Auftrag erfüllt wird. Und der Auftrag ist keineswegs das Töten, sondern das ist das Absichern von Recht und Freiheit der Bundesrepublik. Wenn das also durch zum Beispiel dadurch geht, dass man einem nur in den Fuß schießt, dann ist das gefälligst so zu tun. Also immer die wenigsten Mittel. Genau solche Vorgesetzte hatte ich und ich habe später, Jahre später sogar erfahren, dass der Bericht, den ich da geschrieben habe über die Grundausbildung, später dann, als ich Zeitsoldat war, dass der jetzt heute im Zentrum Innere Führung als Positivbeispiel verwendet wird. Das waren meine Vorgesetzten.
Und Sie haben sich ja dann auch entschieden, als Berufssoldat tätig zu werden. Also das heißt, diese Zeit als Wehrpflichtiger war ja so ein bisschen so ein Reinschnuppern, wenn ich das richtig verstehe. Aber Sie haben sich ja dann verpflichtet.
Wie gesagt, weil meine Vorgesetzten mir klargemacht haben, es geht nicht um Töten. Die Soldaten sind keine Mörder, sondern die Soldaten sind die, die für Recht und Freiheit eintreten. Und ich habe denen damals abgenommen, weil die sich so vorbildlich verhalten haben. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen, wie nur ein Beispiel, dass sie eben gesagt haben, ihr dürft gar keine Angriffskriege führen. Wenn euch das mal befohlen werden sollte, dann braucht ihr nicht nur diesen Befehl nicht auszuführen, ihr müsst den Gehorsam verweigern. Also im Grunde habe ich genau das gemacht, was mir beigebracht wurde bei der Bundeswehr, den Gehorsam verweigert, nachdem der Befehl zum Angriffskrieg kam. Denn der Irakkrieg war ein klarer Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs. Da gibt es ja kein Vertun, seit Bush damals gesagt hat, wir werden in jedem Fall angreifen. Da gab es keinen Kriegsgrund mehr.
Wir sind jetzt schon weit vorgespult zum 20. März 2003. Sie sprechen über Ihre Dienstverweigerung zum Irakkrieg. Warum haben Sie sich ausgerechnet dann entschieden, den Dienst zu verweigern, da wir uns auch erinnern können, 1999, Ex-Jugoslawien, dass es dort auch eine, sagen wir mal, nicht ganz verfassungskonforme, einen nicht ganz verfassungskonformen Kriegseinsatz gab?
Gerade genau deswegen. Ich hatte natürlich bis dahin, bevor die Bundeswehr angefangen hat mit Verfassungsbruch, es gar nicht für möglich gehalten, dass das passieren wird. Ich war ja so ausgebildet, da muss jeder Soldat melden und kein Soldat darf mitmachen. Dann habe ich natürlich gesagt, meine Vorgesetzten würden da auch nicht mitmachen. Ich habe also, als das noch so im Zweifel stand, durchaus dran geglaubt, dass dieser Einsatz zwar, man hat damals ja nicht gesagt Völkerrechtsbruch, juristisch grau wurde da gesagt, dass er zwar juristisch grau ist, aber ethisch legitimiert, um eben diesen Hufeisenplan zu verhindern, um diese KZs und um den Völkermord zu verhindern. Das war, wie gesagt, vor Beginn des Krieges. Dann habe ich die Bücher gelesen vom General Dr. Lokwey, mittlerweile leider schon verstorben. Und wenn Sie das lesen, dass in der Bundeswehr genau das Gegenteil behauptet wurde, dass dort gesagt wurde, noch immer keine Anzeichen von Völkermord, noch immer heißt, man hat wohl drauf gewartet. Oder wenn Sie dann Filme sehen, kam ja auch ein schöner Film, es begann mit einer Lüge, dann wissen Sie, dass Sie von Ihren Vorgesetzten eben doch hinters Licht geführt wurden, dass Sie doch belogen und betrogen werden. Und sei es nicht von Ihnen direkt absichtlich, so doch dadurch, dass Sie eben selbst betrogen wurden. Und da habe ich gesagt, das passiert mir als Vorgesetzten nicht. Ich werde meinen Untergebenen nicht einen solchen Angriffskrieg befehlen. Und das war dann im Irakkrieg natürlich ganz einfach, denn da wurde ja vorher schon gesagt, wenn der Krieg losgeht, ist das der klare Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs, schon im Fernsehen am Tag davor.
Das heißt, dieser Dokumentarfilm, es begann mit einer Lüge, ich glaube, der kam 2001 raus, also relativ zeitnah, muss man sagen. Das hat Sie dann auch dahingehend beeinflusst, zu sagen, okay, das passiert nicht noch einmal.
Das war ein Teil. Also wie gesagt, auch der General Dr. Lokwey, der hat mich da maßgeblich auch darauf hingewiesen, dass das falsch ist. Ich habe den persönlich kennengelernt, nicht nur seine Bücher gelesen. Und wenn Sie dann solche Insider hören, dass das alles nicht stimmt, dann sagen Sie, dem nehme ich das ab, dem glaube ich das, dass hier gelogen wurde. Und zweimal lasse ich mich nicht belügen. Also vor allem war das ja im Irakkrieg völlig klar, dass das eben gelogen ist. Es war vorher ja schon mit den Atomwaffen klar, dass diese ganze Geschichte mit Niger, Materialeinkauf und so, dass das alles gefälscht war.
Die Massenvernichtungswaffen.
Genau, die wollten ja spaltbares Material angeblich einkaufen. Und wenn der unterschrieben hat, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Amt war, dann kann man das ja mit einer einfachen Internetrecherche rauskriegen, dass man hier schon wieder belogen wurde. So, damit war auch klar, dass das mit den chemischen Waffen gelogen war. Denn wer vorher sich die Atomwaffen ausdenkt und das ist gelogen, der lügt auch hinterher. Und für mich war der Fall deswegen so klar, weil es gar nicht mehr darauf ankam, ob da nun chemische Waffen sind oder ob da Atomwaffen sind. Das war völlig irrelevant. Es wurde zwar in den Medien immer wieder gesagt, das war jetzt der Punkt, wo wir doch sagen müssen, es war nicht in Ordnung, weil da eben keine Massenvernichtungswaffen waren. Das stimmt aber nicht. Der springende Punkt völkerrechtlich ist, dass Bush gesagt hat, es kommt gar nicht darauf an, ob der Saddam Hussein nun seine Waffen rausrückt oder ob wir welche finden. Wir werden in jedem Fall angreifen. Wenn Sie sagen, es kommt gar nicht darauf an, als Feldherr oder Kriegsherr, dann haben Sie kein Recht, diesen Krieg zu führen. Sie brauchen, das nennt sich Jus ad bellum, einen Kriegsgrund. Das mag jetzt ethisch blöd sich anhören, dass man da nur irgendeinen Kriegsgrund braucht, so ist es aber. Wenn Sie allerdings gar keinen Kriegsgrund haben, dann haben Sie gar nicht das Recht zum Krieg. Man braucht zumindest einen Grund. Natürlich, wenn man überzeugter Christ ist, braucht man noch einen Grund, der auch noch legal ist und wahr ist. Also Lügen reichen da nicht. Wenn man aber sagt, auch wenn wir gelogen haben, das interessiert uns gar nicht. Ob wir gelogen oder die Wahrheit gesagt haben, interessiert uns gar nicht. Wir machen den Krieg ohnehin. Dann ist der Fall sonnenklar.
Wie ist das dann eigentlich, wenn man Teil der Bundeswehr ist und sich belogen fühlt? Also das eine Mal wusste man es nicht besser, danach hat man es erfahren und dann kurz darauf, ja erst 2 Jahre später, passiert gleich nochmal sowas.
Ja, da wissen Sie ja beim ersten Mal, dass Sie belogen wurden. Das heißt, dann haben Sie einen klaren Standpunkt. Dann tun Sie sich nicht mehr so schwer mit der Entscheidung. Mir wurde immer gesagt, das war eine tolle Leistung, dass Sie da verweigert haben. Sage ich, nein, es war eine ganz einfache Entscheidung. Es kam ja im Fernsehen. Ich habe ja gewusst, dass ich belogen werde von 1999. Und wenn man das weiß, dass man belogen wird, dann kann man natürlich als zumindest als überzeugter Christ nicht mitmachen. Das ist dann gar nicht mehr so schwierig. Außerdem hätte ich...
Das war ja auch Ihre Pflicht, richtig?
Richtig. Ich hätte meinen Eid gebrochen. Und nicht nur das, ich hätte zudem auch noch mir die gesamte Zukunft verbaut. Denn wenn ich mitgemacht hätte, hätte mir jeder gesagt, damals haben Sie Ihren Eid gebrochen und jetzt, wo wir viel weniger machen, wo Sie nicht im Fernsehen hören, dass wir die Bösen sind, jetzt wollen Sie nicht mitmachen. Also ich wäre für jeden weiteren illegalen Kriegseinsatz erpressbar gewesen. Das kommt alles zusammen. War also keine sehr schwere Entscheidung.
Gerhard Schröder hatte ja damals eigentlich die Unterstützung bei dem Krieg untersagt. Allerdings gab es ja dann doch irgendwie Unterstützungsleistungen, zumindest ein paar.
Ja, Gerhard Schröder hat vor dem Beginn des Krieges gesagt, dass er da gar nicht so begeistert ist. Gerhard Schröder oder überhaupt die damalige Bundesregierung, muss man sagen, es war ja nicht nur Schröder, der da dann mitgespielt hat. Die Bundesregierung hat dann doch Unterstützungsleistungen besprochen oder dann auch umgesetzt. Und ich habe das ja in meinem Buch dargestellt. Vielleicht kann ich mein Buch da mal haben. Ich habe damals das Buch Totschlag im Amt, also später dann 2008, veröffentlicht. Und da habe ich auch die Unterstützungsleistungen aufgeführt. Diese Unterstützungsleistungen waren tausendfach. Wir haben alleine zur US-Kasernenbewachung Tausende von Soldaten abgestellt. Wir haben zum Beispiel den Amerikanern auch die Überflugrechte weiter de facto gewährt. Wir haben also in Ramstein die Aufmunitionierung der Amerikaner geduldet. Dort liegt ja das größte Depot der Amerikaner weltweit. Nirgends liegt so viel Munition außerhalb der USA wie in Deutschland, in Ramstein. Man hat damals, obwohl die Überflugrechte eigentlich entzogen waren, da könnten wir vielleicht uns noch hinterher drüber unterhalten, wenn Sie der juristische Teil interessiert, das einfach geduldet. Man hat also nicht gesagt, wir haben da Zweifel, wie Joschka Fischer dahinter gesagt hat, we're not convinced. Sondern man hat gesagt, wir tun so, als hätten wir Zweifel, aber wir machen da mal ziemlich voll mit.
Wobei jetzt auch medial gerne davon gesprochen wird, dass es gut war, dass wir da nicht mitgemacht hätten. Gott sei Dank haben wir uns quasi diese Farce irgendwie, also ist uns verschont geblieben.
Ja, die Medien sind da gut. Die Medien sind auch im Unterdrücken der Versuche gut, dass wir da eigentlich noch viel mehr mitmachen wollten. Es ging ja damals nicht nur um die paar tausend Soldaten, die wir da hatten oder die Soldaten. Ich habe selbst mit einem gesprochen, der in Kuwait war. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Schneiderhan, wollte damals sogar, und zwar wörtlich, wir müssen so etwas anbieten, was die Briten mit den USA im Irak gemacht haben. Zitat Ende. Ich verstehe das so, dass er gesagt hat, da müssen wir auch Bodentruppen und müssen wir mit der Luftwaffe ordentlich mitmachen. Das wurde natürlich nie im Fernsehen gesendet, obwohl ich weiß, dass das Fernsehen diese Information damals bekommen hat. Aber solche Dinge sind einfach nicht gut, wenn man dem Generalinspekteur nachsagen muss, er wollte eine heftigere Kriegsbeteiligung. Auch vor allen Dingen fürs Ausland ist natürlich besser, wenn die Deutschen die Guten sind. Ich habe da Verständnis dafür, aber es ist einfach nicht wahr.
Was ist denn dann mit Ihnen passiert, als Sie sich gegen den Krieg positioniert haben bzw. Den Dienst verweigert haben?
Oh, das war eine ganz interessante Geschichte. Da kommen Sie erstmal für eine Woche in die Klapsmühle auf gut Deutsch, also in die Psychiatrie, werden untersucht auf Ihren Geisteszustand. Die haben festgestellt, ich bin kerngesund. Dann kommt der Staatsanwalt, dann kriegen Sie einen Anruf im Urlaub von der Polizei wegen Vernehmung. Dann kommen sie vor das Truppendienstgericht, da werden sie degradiert, natürlich ohne die vorgeschriebene Anhörung. Also da gibt es bei der Bundeswehr Standards, zum Beispiel die Vorschrift, dass der Disziplinarvorgesetzte ihnen rechtliches Gehör gewähren muss. Das entfällt in dem Fall natürlich. Also wie gesagt, ich erzähle jetzt nur meinen Fall. Ich behaupte nicht, dass das immer so ist, aber genau so war das. Man hat also völlig rechtswidrig die Polizei bemüht, völlig rechtswidrig die Anhörung unterlassen und dann das Truppendienstgericht mich degradiert. Dann muss ich sagen, kann man aber in einer Demokratie vor ein ordentliches Gericht gehen, also ein nicht Militär, sondern ein ziviles Gericht. Und das Bundesverwaltungsgericht hat ja dann in letzter Instanz am 21.06.2005 war das, glaube ich, entschieden, dass das alles Unfug ist, was die Bundeswehr da gemacht hat, hat mich also praktisch erster Klasse freigesprochen. Und damit war diese Sache erstmal vom Tisch. Nicht vom Tisch war die Sache mit dem Buch, denn ich habe dann natürlich veröffentlicht, was die Bundeswehr danach, nach dem Urteil, weitergemacht hat. Das werden Sie jetzt vielleicht nicht glauben, aber es war so. Man hat mir nicht nur damals befohlen, ich soll doch die Gesetze bitte schön missachten. Also man hat nicht das Wort brechen verwendet. Ich soll die Gesetze einfach ignorieren, beiseite lassen. Man hat auch nach dem Urteil, nach meinem Freispruch, dann schriftlich niedergelegt, dass man dieses Urteil nicht umsetzen will. Und das habe ich dann veröffentlicht in meinem Buch, dass die Bundeswehr nicht bereit ist, nicht nur die Gesetze nicht achtet, sondern auch die Gerichtsurteile nicht achtet. Das finden Sie zum Beispiel da hinten im Anhang B auf Seite 20. Ich will das jetzt nicht ganz vorlesen, nur wen es interessiert. Er findet hier im Anhang B auf Seite 20 genau den Punkt, wo steht, wir werden trotzdem unsere Befehle durchsetzen und das Gericht interessiert uns in feuchten Kehricht.
Warum wurden Sie in die Psychiatrie eingeliefert für eine Woche?
Weil ich denen klar gemacht habe, dass ich bei diesem Krieg auf der anderen Seite stehe. Ich mache nicht mit im Angriffskrieg auf der Seite des Angreifers. Ich habe denen ganz klar gesagt, dass ich da nicht mitspielen werde und den Gehorsam verweigere, wenn ich einen Befehl kriege, der mich betrifft. Also wenn ich den Eindruck habe, dieser Befehl zwingt mich zur Mitarbeit, dann werde ich diesen Befehl nicht befolgen. Und ich vermute mal, dass der Truppenarzt da deswegen gesagt hat, sind wir mal vorsichtig, weil er gefragt hat, und würden Sie dafür es auch für richtig halten, wenn man sozusagen aktiv da Maßnahmen dagegen ergreift. Ja, und dann habe ich so zwischendrin formuliert und habe zum Beispiel, ich glaube, ich habe dann noch damals gesagt, naja, wenn Leute dann deswegen krank werden, ist das nicht mein Problem. Also da hat er vielleicht Angst gehabt, ich bin aktiv dagegen, weiß ich nicht. Hätte er nicht haben müssen, war er vielleicht. Ich kann es nicht erklären, woher er dann nimmt, dass einer verrückt ist. Aber im Kommunismus war das normal. Wenn einer nicht begreift, wo der Hammer hängt, wo die Macht ist, und wenn der sagt, ich setze mich hier aber auf die Seite des, ja, des Rechts oder der Ethik, dann kann der ja nicht ganz normal ticken. Der muss doch wissen, wo die Mächtigen sind. Das hat mir auch ein Psychologe im Krankenhaus, der hat auch gesagt, ja, merken Sie denn nicht, wer die Macht hat? Da musste ich dem erklären, ich weiß schon, wer die Macht hat, die Amerikaner. Aber mein Eid habe ich auf das deutsche Recht abgelegt.
Gut, das war aber nicht in der Zeit des Kommunismus.
Also zumindest nee, ich sag nur, ich kannte diese Verhaltensweise aus dem Kommunismus und die Bundeswehr ist nicht sehr weit weg in diesen Punkten von solchen, ja, ich sag mal, Machtmenschen. Sie hat kein diktatorisches System, sie unterliegt auf dem Papier ja der Demokratie. Nur wer sich nicht mehr an die Gesetze hält und nicht an die Gerichtsurteile und einem sagt, wer da nicht weiß, wo die Macht hängt und so, also ich kann den nicht nachvollziehen. Ich kann den nur in die gleiche Schublade stecken wie jeden anderen, ich sag mal, nicht rechtstreuen Machtmenschen. Und das, der Kommunismus, also gerade NVA, das waren für mich keine Leute, die jetzt da sehr rechtstreu waren, sondern das waren auch Machtmenschen. Nur waren die ehrlicher. Die haben gesagt, wir haben immer recht, die Partei hat recht. Also ging nicht hinten rum.
Ist dann Ihrer Ansicht nach die Bundeswehr undemokratisch?
Also sagen wir mal so, die fehlende Verfassungstreue würde ich diesen Leuten, die damals gesagt haben, man solle doch bitteschön die Gesetze ignorieren, durchaus unterstellen. Und ich würde auch die fehlende Verfassungstreue, die der MAD-Präsident da beklagt, auch denen bescheinigen, die sagen, und diese Gerichtsurteile, die wollen wir auch nicht umsetzen. Für mich ist ein Demokrat nur einer oder einer, der die Verfassung respektiert, wenn er weiß, dass die Demokratie drei Teile, mindestens drei hat. Nämlich die Exekutive, das ist die Bundeswehr oder ein Teil davon, dann die Legislative, da müsste man sagen, bitte halte dich an die Gesetze und nicht, wir wissen, Sie haben recht, die Gesetze sind so, aber vergessen Sie mal. Und die Judikative. Wenn ich aber von allen drei mich rausschieße, dann bin ich doch eher sowas wie eine bewaffnete Bande, Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage, als eine Demokratie oder als eine Armee in der Demokratie. Ich fordere von einer Armee in der Demokratie, dass sie auch selbst ein Beispiel gibt, die Vorgesetzten ein Beispiel gibt. Aber nicht für Extremismus, für die Rechtsradikalen, sondern ein Beispiel für die Demokraten. Das heißt, dass die Bundeswehr ein Beispiel gibt, dass sie Urteile achtet und nicht sagt, das werden wir nicht umsetzen und solche Urteile solltet ihr nie umsetzen, wenn die unsere Einsätze behindern.
Heute ist ja oft, Sie haben es schon angesprochen, heute ist ja oft die Rede von einem Rechtsextremismusproblem in der Bundeswehr. Sie haben sich auch, glaube ich, bei Phoenix schon mal dazu geäußert. Wie ist denn da Ihre Sicht auf die Lage?
Na gut, die hat sich ein bisschen gebessert, insofern, als man früher natürlich ganz schlimme und viele falsche Vorbilder hatte. Ich selbst bin zum Beispiel in einer Kaserne ausgebildet worden. Also die ganze Offizierausbildung war damals in einer Kaserne, die nach von Emmich benannt wurde. Emmich-Cambrai hieß die Kaserne. Und von Emmich war ja nun, wenn man so will, ein Kriegsverbrecher. Dort hat auch einer der Hörsaalleiter uns unterrichtet, Straftaten, wenn bekannt werden, ja, dann muss man das decken. Das war also ein anderer Geist damals. Und später in der Heeresflugabwehr, wo ich dann gedient habe, das war dann in der Rüdel-Kaserne. Herr Rüdel ist ja nun auch mittlerweile die Kaserne umbenannt worden. Also die Vorbilder damals, gerade an diesen Ausbildungseinrichtungen, waren schrecklich. Und auch der Hörsaalleiter in der Rüdel-Kaserne war ein hervorragender, war ganz anders als damals der eine Hörsaalleiter. Dafür war der Inspektionschef wieder ein bisschen komisch. Der hat gemeint, Herr Fahnenjunker Pfaff, damals war ich Fahnenjunker, was haben Sie denn gegen das Wort Kadavergehorsam? Dann musste ich ihn ausbilden, was die Bundeswehr zum Gehorsam sagt, dass es nämlich drei Arten von Gehorsam gibt, nämlich Befehle, die ich befolgen muss, die ich befolgen kann, aber nicht muss, und Befehle, die ich noch gar nicht mal befolgen darf. Ja, wenn Sie das so sehen, hat er gesagt, dann ist das in Ordnung. So, das hätte er als Inspektionschef aber selber sich denken können und nicht mich hinterher fragen, was ich gegen das Wort Kadavergehorsam habe. Da hat sich, wie gesagt, doch einiges getan, aber es ist halt wie bei der Munition. Diese verrostete Munition liegt noch unter unseren Wäldern und im Meer und manchmal ja auch unter Gebäuden, wie wir bei Neubauten feststellen. Jetzt bei mir zu Hause in Rosenheim haben sie gerade wieder eine Fliegerbombe ausgegraben. Genauso ist das mit dem Hakenkreuz im Kopf. Die braune Suppe ist halt noch in den Gehirnen vorhanden teilweise. Aber das Hauptproblem sehe ich jetzt nicht darin, dass wir zu lange gewartet hätten, obwohl mir das zu lange ist, mit der Umbenennung der Kasernen und dass wir vielleicht auch zu viele falsche Ausbilder haben, obwohl mir die auch zu viel waren. Das Hauptproblem sehe ich darin, dass ganz oben eben vorgeführt wird, legal, illegal, scheißegal. Und das kann es nicht sein. Die Bundeswehr müsste sagen, wenn irgendein Rechtsbruch zur Diskussion steht, dann wird der erst diskutiert, so wie es der General AD Beck gesagt hat, kürzlich, letzte Woche, bevor die Soldaten in den Einsatz gehen. Er meinte damals Somalia, müsste man die Rechtslage klären und nicht während die im Einsatz sind. Und ich sage schon gleich gar nicht, wenn der Einsatz gar nicht mehr zu klären ist, weil jeder weiß, dass der Irakkrieg ein völkerrechtliches Delikt ist, da gibt's ja nichts mehr zu erretten, da kann ich nichts mehr klären, dann darf man die Soldaten gar nicht in diese Einsätze schicken, auch nicht zu Unterstützungsleistungen der USA. Denn in dem Urteil vom 21.06.2005 steht ja auch ziemlich wörtlich drin, die Mitwirkung an einem völkerrechtlichen Delikt ist selbst ein völkerrechtliches Delikt. Wenn ich solche Vorbilder habe, ja, soll ich mich dann wundern, dass irgendeiner sagt, oh, gut, dann ist das offenbar nicht so eng mit dem Völkerrecht. Und das, was einem da suggeriert werden soll, dass man jetzt nur den Extremismus bekämpft, also Rechtsextremismus ist da ja gemeint, vom Bader-Meinhof ist ja gar nicht mehr die Rede. Das, was da suggeriert wird, soll ja dann praktisch heißen, also Irak, Saddam Hussein, den dürft ihr schlecht machen, wie ihr wollt, da dürft ihr alle Märchen erfinden, auch chemische Waffen und da dürft ihr auch angreifen. Aber bitte nicht Israel. Das geht auch nicht. Entweder ich halte mich ans Völkerrecht und bin human, dann kann ich doch kein Judenhasser sein und dann kann ich doch kein Antisemit sein, dann kann ich aber auch niemand, nur weil er Muslim ist, umbringen wollen oder weil er mir politisch nicht passt. Egal wie schlimm das ist, was einem nicht passt. Aber das Recht, die Leute umzubringen, das hat Herr Trump nicht.
Sie haben jetzt von einer mangelnden Loyalität zur Verfassung gesprochen, die weit über, sagen wir mal, nur rechtsextremistische Tendenzen hinausgeht. Das heißt, empfinden Sie oder sehen Sie, dass es ein Rechtsextremismusproblem im Bund gibt, vor allem in diesen Eliteeinheiten oder nicht?
Ich höre das. Also ich bin ja selber nicht mehr in der Bundeswehr. Wir haben aber im Darmstädter Signal natürlich das mal zum Thema gemacht. Und da haben wir uns dann vom Bundeswehrverband einen Referenten geholt und der hat darüber referiert. Außerdem kann man das ja jetzt auch nachlesen im Bericht des MAD. Der Präsident des MAD hat das ja sehr deutlich mit Zahlen, mit dem Zuwachs der Zahlen dargelegt.
550 Soldaten, das wird ermittelt, wegen dem Verdacht auf Rechtsextremismus.
Richtig, das heißt also, und er hat auch vor allen Dingen gesagt, im KSK ist das überproportional ungefähr 5-mal so viel wie sonst im Schnitt. Alle diese Zahlen, die sind mir natürlich auch bekannt und ich führe das vor allen Dingen darauf zurück, dass, also jetzt was KSK betrifft, darauf zurück, dass dort eine besondere Geheimhaltung herrscht. In der Bundeswehr herrscht ja allgemein Geheimhaltung schon mal. Und vielleicht ist auch deswegen der Anteil in der Bundeswehr da größer, weil einer sagt, sonst auf dem zivilen Arbeitsmarkt würde ich vielleicht da erwischt werden, gehe ich lieber zur Bundeswehr. Außerdem ist das ja mit Waffen so ein bisschen mehr, ich sag mal, affin zu, wir können uns verteidigen. Und bei KSK ist das ja noch viel deutlicher. Die sind ja nicht nur, was Waffen betrifft, da noch besser im Training, sondern da gilt ja noch mehr Geheimhaltung. Das passt ganz gut zusammen, wenn einer sagt, ich denke jetzt deutsch.
Aber ist das nicht allgemein ein Denken eines Soldaten, Nation, Vaterland? Also für mich erscheint es logisch, dass ein, nennen wir jetzt mal ihn Patriot und nicht unbedingt rechts, dass der tendenziell eher zur Bundeswehr geht, als jetzt jemand, der vielleicht traditionell die Linke oder die Grünen wählt. Deswegen, inwiefern kann man das eine von dem anderen trennen?
Eben sehr schwer, das ist das Problem. Patriot bin ich ja selber. Also sonst hätte ich ja nicht damals meine Heimat verteidigen wollen. Das heißt für mich Patriot, dass einer sich für seine Heimat einsetzt. Aber eben doch nicht nur Patriot im Sinne von Idiot. Das ist doch das Problem. Wenn einer sagt, ich sehe nur mich, dann ist er doch Idiot. Wenn er weltoffen ist, muss er doch sagen, ich sehe mich zwar als Patriot, aber alle anderen sind ja auch Patrioten in ihrem Land. Und ich bin überall anders Ausländer. Das muss dem doch einleuchten, wenn er nicht nur ein braunes Gehirn hat, sondern ein normal denkendes mit grauen Zellen. Er ist doch selber überall Ausländer. Und umgekehrt sind die Ausländer bei uns deswegen genauso willkommen wie er in allen anderen Ländern. Das verstehen manche nicht, dass man auch Weltbürger sein kann, wenn man Patriot ist. Ich bin Bayer, ne, und komme trotzdem nach Berlin. Ich habe nichts gegen Preußen, auf Deutsch gesagt. Warum sollte ich denn etwas gegen Norddeutsche haben? Das war früher. Da hat man sich gegenseitig bekriegt. Und früher hat man, also bevor es die UNO gab, es auch für normal gehalten, dass jedes Herzogtum jeden anderen angreifen kann und mit jedem...
Zeiten sind ja doch durchaus vorbei.
Sage ich doch gerade. Und auch die Folter, ne, war ja früher üblich. In jeder Burg war eine Folterkammer. Die Zeiten sollten doch eigentlich vorbei sein. Aber es gibt eben noch so ein paar Ewiggestrige, die noch das irgendwo im Hinterkopf genetisch vererbt bekommen haben.
Nun ist es ja eine andere Führung, die Soldaten ins Ausland schickt. Ich schätze mal nicht unter irgendwelchen rechtsextremen Vorsätzen, sondern um die Freiheit der Bundesrepublik zu verteidigen am Hindukusch. Da gibt es auch dieses bekannte Zitat. Ist das dasselbe Gedankengut? Was ist das dann, wenn man seine Soldaten in fremde Länder schickt, um Einsätze auszuführen, die nicht unbedingt direkt mit der Verteidigung des sogenannten Vaterlandes zusammenhängen?
Ich halte das für eine glatte Lüge, wenn jemand dieses Wort Auslandseinsätze oder Armee im Einsatz gezielt verwendet, um auszublenden, was er damit eigentlich meint. Und zwar, ich will das ein bisschen ausführen, sonst versteht man nicht, warum ich das als gelogen betrachte. Auslandseinsätze waren schon immer normal für die Bundeswehr. Ich bin, wie gesagt, 1976 eingetreten. Mir hat man damals gesagt, der wahrscheinlichste Einsatz ist ein internationaler Krieg, also nicht auf Deutschland begrenzt. Und die haben gesagt, wir sind zwar die wahrscheinlichsten, die angegriffen werden, aber wenn das in Griechenland oder in Norwegen losgeht, dann verteidigen wir die Griechen und die Norweger.
Das ist der Bündnisfall.
Genau, der Bündnisfall. Man hat also damals auch immer von kriegsnah gesprochen. Es war immer die Devise, wir bilden für den Krieg aus. Für was denn sonst? Also wenn man sagt, jetzt aber fangen wir an für Auslandseinsätze und jetzt machen wir auf gefechtsnah. Völliger Kokolores. Was man heute mit Auslandseinsätzen euphemistisch beschreibt, das sind die letzten Auslandseinsätze, die wir begangen haben, also Afghanistan, einschließlich Überziehung des Mandats dort und eben der Irakkrieg, diese Dinge. Und Völkerrechtsbruch fällt in meinen Augen nicht unter Auslandseinsatz, sondern unter Völkerrechtsbruch. Ich würde also nicht sagen, dass man, dass man dieses Wort Auslandseinsätze so stehen lassen darf, sondern man soll sich immer fragen, wovon rede ich? Rede ich vom Auslandseinsatz, der legal ist, also Verteidigung, da habe ich gar nichts dagegen. Ich hätte noch nicht mal was gegen Blauhelmeinsatz. Übrigens das Darmstädter Signal insgesamt, wir haben nichts gegen Blauhelmeinsätze. Aber ja, übrigens, wenn da Soldaten jetzt zuhören oder Soldatinnen, wir brauchen Leute, die so kritisch diskutieren. Sie sind alle gerne herzlich eingeladen. Man muss nur aufpassen, was dann passiert, wenn man zu kritisch ist. Ich habe das vorher schon angedeutet. Also Auslandseinsätze ist nicht das Thema, sondern die Frage ist, will ich auch vorleben, dass das Recht keine Rolle spielt bei diesen Einsätzen. Und dann sind das die heutigen Auslandseinsätze in Gänsefüßchen, die ich immer verwende. Das hat nichts mit einem Einsatz der Armee zu tun, sondern Rechtsbruch bleibt Rechtsbruch. Und damit ist die Armee, ganz egal, ob die sich jetzt als Parlamentsarmee versteht oder nicht, in jedem Fall rechtswidrig eingesetzt. Also keine Armee, die dort eingesetzt werden dürfte, keine Armee, die man irgendwie als demokratisch oder sonst wie bezeichnen könnte. Die könnten sie eher unter illegalen Truppen. Und was heißt eher? Die sind illegal. Das sind illegale Truppen. Und solche Dinge, ja, da fehlt mir einfach der Durchblick, warum das von oben überhaupt akzeptiert wird, warum das geduldet wird, warum da nicht ein Riesenaufschrei ist. Wir machen über alles Mögliche einen Aufschrei, jetzt Thüringen zum Beispiel. Nur weil die AfD sagt, wir wollen keinen linken Kandidaten haben, wir wollen lieber einen von der Mitte. Dann sagt man, Mitte, du hast Mitte gesagt, FDP ist doch nicht Mitte, weil es ja von der AfD gewählt wurde. Riesenaufschrei. Wenn aber Folter unterstützt wird, ein Herr Trump hergeht und sagt, Folter, glauben Sie nicht, dass das wirkt? Ich glaube, das wirkt, wir machen Folter. Jetzt wie Julian Assange in Großbritannien, foltern wir mal eben einen, der etwas veröffentlicht. Ich würde mich nicht gern foltern lassen für mein Buch. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn Leute gefoltert werden. Null Aufschrei. Das Auswärtige Amt liest ja noch nicht mal die Folterberichte vom UNO-Sonderbeauftragten für die Menschenrechte oder in dem Fall gegen Folter. Das interessiert die offenbar gar nicht. Und ich glaube das sogar, dass die nicht gelesen haben. Die müssen gar nicht mal gelogen haben, dass die nicht gelesen haben. Das interessiert nicht. Und das verstehe ich nicht, warum man nicht einfach sagt, liebe Leute, fangen wir mal ganz oben an. Das Recht wollen wir achten. Und dann setzen wir das nach unten fort. Wo hört das auf? Dann kommt der kleine Soldat, der sich mit dem Hakenkreuz tätowiert. Der kommt ganz am Ende der Kette, nicht oben.
Sie haben vorhin schon angedeutet, wenn man sich kritisch äußert, wie ist es denn, wenn man sich als Soldat oder auch vielleicht als Major außer Dienst kritisch äußert? Sie haben ein Buch geschrieben. Ich habe mal aus dem Soldatengesetz einen Paragraph hier mitgebracht, den Paragraph Nummer 15, politische Betätigung. Hier steht, im Dienst zumindest darf sich der Soldat nicht zugunsten oder zu Ungunsten einer bestimmten politischen Richtung bestätigen. Man darf als Soldat bei politischen Veranstaltungen keine Uniform tragen. Es gibt verschiedene Ausführungen. Ich will jetzt nicht alles vorlesen. Klar, Sie sitzen jetzt hier nicht in Uniform, Sie sind auch außer Dienst. Aber wie ist es denn, wenn man als Soldat eine politische Meinung äußert?
Ja, meinen Sie jetzt normativ oder deskriptiv? Also wie müsste es sein oder wie ist es tatsächlich?
Sagen wir mal, wie ist es als wie ist es tatsächlich?
Das ist sehr unterschiedlich, was da passiert. Die einen Vorgesetzten, ich hoffe, dass das auch die derzeitige Verteidigungsministerin ist, die Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, die sagt, wir brauchen eine Streitkultur. Und andere sagen, das wollen wir mal unterbinden, was der da sagt. Also ein Beispiel kenne ich von einem, der sich kritisch geäußert hat. Der hat gleich 5 Disziplinarverfahren hintereinander bekommen. Es ist zwar keine einzige Diszi ergangen, das heißt, es war nichts von dem, was er gesagt hat, irgendwie falsch. Aber er hat trotzdem immer wieder den Druck gekriegt. Das zeigt schon, dass es da Vorgesetzte gibt, die anders denken. Das ist ja keine Streitkultur.
Aber ist es, wenn man sich quasi zu Dritten äußert? Ich meine, weil hier steht ja auch, dass im Gespräch mit Kameraden seine eigene Meinung zu äußern bleibt unberührt. So steht es auch im Soldatengesetz. Aber was heißt es denn, wenn man ein Disziplinarverfahren bekommt? Wenn man mit der Presse redet, wenn man, also in welchem Kontext? Es muss ja irgendwo ein Dritter involviert sein.
Also offiziell spielt es keine Rolle, ob Sie sich öffentlich äußern oder ob Sie sich gegenüber einem Kameraden äußern. Was Sie äußern, darf Ihr Ansehen nicht gefährden. In der Praxis ist es so, dass es dort Bereiche gibt, wie zum Beispiel ein Offizier-Casino, wo das anders gesehen wird. Da kann man viel mehr sagen, wie in der DDR. Unterm Tisch dürfte man auch in der DDR praktisch alles sagen. Und öffentlich, also da meine ich jetzt ganz öffentlich, nicht nur einem Kameraden gegenüber, sondern Presse, Funk, Fernsehen, so wie jetzt hier, da wird es natürlich noch schärfer gesehen. Aber für mich zählt, was ich in der Öffentlichkeit mich sagen traue. Denn wenn ich es einem Kameraden erzähle, kann der das ja weitererzählen oder könnte es weitererzählen. Also ist das egal. Ich muss das vertreten können, was ich öffentlich sage. Und wenn einer da, weil er es öffentlich sagt oder weil es der Kamerad weitererzählt hat, dann Disziplinarverfahren an den Hals bekommt, die unbegründet sind, wo nichts dahinter ist, dann zeigt das ja den Druck. Also das ist wie wenn Sie pausenlos vor Gericht jemanden verklagen und es stellt sich heraus, dass die Gerichte ihn immer wieder freisprechen. Dann wird Ihnen irgendwann ein Richter sagen, was machen Sie denn da? Wieso klagen Sie denn immer wieder? Und das ist alles grundlos, was Sie vorbringen. Oder nehmen Sie meinen eigenen Fall mit meinem Buch. Als ich das veröffentlichen wollte vorher, also nicht hinterher, als ich das vorhatte, habe ich das Buch meinem Vorgesetzten, meinem Disziplinarvorgesetzten auf dem Dienstweg vorgelegt mit der Bitte um Prüfung, dass da auch nichts drin steht, was beleidigend ist oder was falsch ist oder gar Verleumdung. Und mein Verleger hat das sogar oben eingespeist im Ministerium. Also beide Stränge von unten und von oben haben das der Bundeswehr zur Kenntnis gegeben. Ergebnis der Geschichte, man hat mir offiziell mitgeteilt, mein Disziplinarvorgesetzter, das ist freie Meinungsäußerung, das dürfen Sie veröffentlichen. Dann habe ich das veröffentlicht und dann hat man gesagt, so und jetzt kriegen Sie dafür eine Beförderungssperre. Also auf dem Papier steht, Sie dürfen. Und das wird Ihnen offiziell auch gesagt, Sie dürfen veröffentlichen. Dann müssen Sie halt hinterher unter Umständen mit der Beförderungssperre leben.
Das sind die Folgekosten sozusagen.
Das sind Kollateralschäden sozusagen. Aber ich sage, wer nicht bereit ist, dieses Risiko zu tragen, und man kann es ja hinterher veröffentlichen, jetzt sage ich ja, ich habe für ein Buch, was mir genehmigt wurde, also sogar für freie Meinungsäußerung kriegt man in der Bundeswehr eine Beförderungssperre. So, wer dieses Risiko nicht bereit ist zu tragen, dass er das vorübergehend hinnimmt, vielleicht wird es ja hinterher korrigiert, weiß man nicht, der braucht zu uns zum Darmstädter Signal gar nicht zu kommen, denn wir wollen Leute, die offen und ehrlich und frei ihre Meinung äußern. Und wenn sie Angst haben, wir machen das alles öffentlich. Es kann jeder von außerhalb kommen. Wenn einer Dinge sagt, die er nicht öffentlich vertreten will oder wo er Angst hat, dass er dafür einen auf die Nuss kriegt, dann soll er oder sie auch bitteschön zu uns gar nicht kommen. Allerdings muss ich sagen, wir haben auch sehr positive Rückmeldungen. Das ist jetzt ein krasses Negativbeispiel.
Also das ist nicht die Regel.
Nein, ich habe zum Beispiel die Frau Annegret Kramp-Karrenbauer schon erwähnt, die jetzt vor einer Woche in Berlin gesagt hat, sie wünscht sich eine bessere Streitkultur. Und da hat sie auch recht, weil sonst kriegt sie auch kein gutes Material. Also kritisch ist kritisch. Sie können nicht sagen, der soll bitteschön politisch, soll er so und vom Material her soll er plötzlich ein Genie sein. Das geht ja nicht. Entweder hat er was im Hirn oder nicht. So, und es gibt auch andere, zum Beispiel den Wehrbeauftragten möchte ich da anführen.
Den Hans-Peter Bartels?
Genau, Herrn Bartels. Der ist zu uns nach Berlin gekommen, als wir dort mal eine Tagung gemacht haben. Wir machen die nicht immer in Berlin, wir machen die deutschlandweit und meistens sogar Königswinter bei Bonn oder sehr oft. Aber damals war es in Berlin und da haben wir ihn eingeladen und er kam als Referent und hat sich die Diskussion angehört und der war von uns sehr angetan. Der hat gesagt, das ist Demokratie, hat uns sehr gelobt. Und ich glaube, der würde solche Zustände auch, die ich gerade erwähnt habe, der würde die nicht dulden. Nun war das ja alles vor seiner Zeit. Es gibt da durchaus die Leute, die kapieren, dass wenn man nur mit Druck und Gewalt versucht, Dinge zu lösen, dass der Schuss nach hinten losgeht, dass das die Sache nur schlimmer macht.
Sehen Sie sich eigentlich als Dissidenten?
Nein, also ich sehe mich mehr als Reformer. Also ja, ich werde wohl als Dissident von einigen wahrgenommen, weil ich ja von der jetzigen, meiner Meinung nach perversen Haltung, das Grundgesetz brechen zu wollen, abrücke und sage, wir müssen auf dem Boden der Verfassung bleiben. Also ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Ein Dissident ist ja meistens einer, der sagt, da gibt es einen Staat mit einer Verfassung und ich bin anderer Meinung. Bei mir ist das ja umgekehrt. Ich bin ja der Meinung, dass unsere Grundgesetzartikel und unsere gesamte Verfassung und auch die Gesetze mit Masse wunderbar sind. Und die anderen sagen, das ist aber verzichtbar. Ich bin also eher so jemand, ich will mich jetzt nicht mit Graf Baudissin vergleichen, aber ich sage mal so, einer, der versucht, diese Idee wieder aufleben zu lassen, der versucht, die Bundeswehr zu reformieren und nicht es duldet, dass wir belogen und betrogen und als Soldaten missbraucht werden.
Also ein verfassungstreuer Dissident, würde ich vielleicht sagen, ganz vorsichtig.
Ein Dissident ist mir zu viel. Ich bin doch auf dem Boden der Verfassung. Ich halte unsere Verfassung doch für wunderbar. Ich bin überhaupt nicht anderer Meinung. Dissident heißt ja, er weicht ab von der Meinung. Nein, ein Reformer, der sagt, ihr Idioten habt nicht verstanden, dass ihr das, was ihr den Leuten erzählt, auch selber leben müsst. Ihr müsst selbst hergehen und ihr müsst sagen, wenn wir schon sagen und predigen, wir müssen verfassungstreu sein, dann müssen wir selber mal in die Verfassung reinschauen, dann müssen wir mal schauen, was steht denn da. Und dann finde ich hier, okay, lesen wir mal nach, was wir selber geschrieben haben. Da steht doch Menschenwürde als allererstes. Scheiße, wir haben jetzt da überhaupt nicht uns interessiert, was los ist in Guantanamo. Wir liefern denen sogar Handydaten für die Drohnenmorde. Wir tun sogar die Drohnenmorde hier weg. Lügen, dass wir nicht wissen, was da alles rechtswidrig ist und so weiter. Oder wissen gar nicht, dass diese Telefonnummern zum Töten sind. Nur eingeschoben. Ich habe das große Glück gehabt, einen von den Leuten mal zu sprechen, ohne Namensnennung. Und habe gesagt, weißt du denn nicht, war mit dem Perdu, weißt du denn nicht, dass die Leute, die du auf diese Liste da setzt, damals ging es um Libyen, wo der Bundesnachrichtendienst ja dabei war, dass die dann getötet werden? Dann sagt er, nein, auf meiner Liste, da steht Capture or Kill. Dann habe ich gesagt, ja und, wo sind die Gefängnisdrohnen? Landet da eine Drohne, lädt den ein und fliegt weg. Die Drohnen sind natürlich zum Töten da. Oder nehmen wir den nächsten Punkt, da steht Freiheit. Freiheit, das ist wunderschön, aber doch nicht die Freiheit der Rede, indem ich ein Buch schreibe für ein genehmigtes Buch und dann hinterher dafür eine Beförderungssperre kriege. Ist das Meinungsfreiheit? Oder dann nehmen wir als drittes Frieden. So, Frieden. Ist Irakkrieg Friede? Also irgendwie habe ich da ein anderes Vokabular.
Vielen Dank, Herr Pfaff, für dieses sehr interessante Gespräch und auch noch viele interessante Gespräch im Sinne einer neuen Streitkultur, wie auch AKK sich das wünscht im Darmstädter Signal. Vielen Dank.
Ich wollte das Positive auch darstellen. Dankeschön. Klar. Ich danke Ihnen. Das war sehr interessant.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.